ARD Sounds.
Wenn die meisten aufhören zu arbeiten, dann beginnt für Reinigungskräfte erst so richtig die Arbeit. Im Alltag sind sie ja quasi unsichtbar, arbeiten oft nachts, aber unverzichtbar. Man spricht von systemrelevanten Berufen. Das sind auch diese Reinigungsberufe, denen wir während Corona mal kurz applaudiert haben, die wir dann aber schnell wieder vergessen haben. Ein neuer Film schaut mitten rein.
Sie wissen, es ist einfach verdammt schwer, motiviertes Personal zu finden im Niedriglohnsektor.
Sie haben die Verantwortung, Frau Schröder, für Ihre Arbeiter.
Um ein professionelles Team aufbauen zu können, müsste ich erstmal Mitarbeiter finden.
Ja, dann suchen Sie doch endlich mal gescheite Mitarbeiter. Es gibt so viele arbeitslose Leute auf dieser Welt.
Ja, da geht's zur Sache, gleich mehr dazu. Außerdem habe ich gleich die große deutsche Theaterautorin Kerstin Specht zu Gast hier bei mir im Studio, die mit Stücken wie Das Glühen Männler oder Amiwiesen bekannt geworden ist und immer eine Stimme der Provinz, des Dialekts und der Landbevölkerung war. Sie feiert heute ihren 70. Geburtstag und wir schauen auf ihr Lebenswerk und das, was bald neu kommt. Ich bin Julian Gnatowitsch und freue mich auf 2 Stunden Kultur mit Ihnen.
Aktuelles aus der Kultur. Bayern 2.
Ich freue mich, dass gleich zu Beginn unserer Sendung jetzt eine der großen deutschen Theaterautorinnen bei mir im Studio zu Gast ist, die heute auch noch Geburtstag hat und 70 wird. Kerstin Specht, herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen im Kulturleben.
Vielen Dank, ich freue mich.
Ich versuche mal, Ihren Werdegang in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Gleich Ihr erstes Theaterstück, Das Glühend Männler, 1990, wurde ein Publikums- und Kritikererfolg und damals sogar beim Covent Garden Festival in London gezeigt. Seither sind Sie aus der deutschen Theaterlandschaft nicht mehr wegzudenken. Geboren wurde Kerstin Specht im oberfränkischen Kronach. Aufgewachsen ist sie dort in der Region, im kleinen Stockheim. Fürs Studium zog es sie dann nach München. Sie schrieb sich in der Germanistik und in der evangelischen Theologie ein. Ende der 1980er Jahre begann sie dann Theatertexte zu schreiben und der Rest ist Geschichte und über den Rest sprechen wir jetzt. Frau Specht, wie schauen Sie denn heute auf Ihre Anfänge am Theater zurück?
Das war ein großes Wunder, kann man sagen. Ich verdanke der Abendzeitung meine Karriere eigentlich. Die haben einen ganz kleinen Passus gehabt, Geld für Theaterstücke. In Berlin im literarischen Kolloquium. Die Filmhochschule war mein zweites Studium, hatte also kein BAföG mehr und hätte schon Geld gebraucht und habe das also hingeschickt, das Glühend Männler, die Anfänge, und gedacht, also das interessiert in Berlin niemanden. Und dann ist wirklich das Wunder passiert, dass Peter Palitsch das auch aninszeniert hat, mit dem tollsten Cast, den ich je hatte, das Glühend Männler, das Männler, das Bubeler, war Ulrich Tukur und Anneliese Römer und die tollsten Schauspieler, die man sich denken kann. Und dann habe ich so dadurch meinen Verlag gefunden, Karl-Heinz Braun war mein Verleger. Ja, und das andere lief dann so von selbst. Eigentlich wollte ich ja Filme machen, war ja an der Filmhochschule und habe gedacht, als ich im Frankenwald sein musste wegen Elternpflege und George Tabori immer gesagt hat, also benutze es, nimm das, was dir im Weg steht, auf und mach was draus. Und dann wollte ich einen Film dort drehen, Thüringen und diese Wendegeschichte. Aber in diesen 10 Jahren Elternpflege ist mir nichts gelungen. Also ich habe sehr viel umgeschrieben, eingereicht und wieder neu eingereicht, aber es hat nichts funktioniert, muss ich sagen. Und dann habe ich auch noch ein Buch über meine Mutter geschrieben, das jetzt auch erst rauskommt nach 10 Jahren.
Mittelberge heißt der Roman,
Mittelberge.
der Mitte Mai schon erschienen ist. Das ist ja auch wieder eine Lebensgeschichte. Eine Kritikerin hat geschrieben, Horvath und Fleißer lassen grüßen. Also das sind ja Ödern von Horvath und Marie-Louise Fleißer sind ja 2 Namen, mit denen sie auch immer wieder so ein bisschen verglichen werden oder in deren künstlerischer Gesellschaft zumindest, sage ich mal, mit den mundartlich geschriebenen Texten sie verortet werden. Fühlen Sie sich da richtig verortet?
Na, das sind große Namen. Also ich könnte stolz sein.
Auf jeden Fall.
Also das finde ich schon. Es ist natürlich Fleißer eine ganz eigene Sprache und eigene Diktion und Aber so die Richtung kann man schon sagen, dass das stimmt. Ja.
Kritisches Volkstheater, das ist schon das, was Sie ihr Leben lang gemacht haben, oder?
Ja. Na, nicht immer. Also im Theater habe ich schon auch gewechselt. Zum Beispiel über den Althusser, das war ein französischer Philosoph und Marxist, der seine Frau ermordet hat. Und das war sozusagen das Ende der Utopien. Das war auch immer ein Thema. Der Schneider von Ulm, der abstürzt, aber doch die Hoffnung hat zu fliegen. Und da kann man so, glaube ich, benennen, das neueste Stück wird jetzt ein Zukunftsstück sein. Es gibt keinen Strom mehr. Das ist verortet in meinem Haus. Das war wirklich mal passiert. Und wie versuchen die Menschen damit umzugehen? Das heißt, Licht an.
Und es geht um den Stromausfall?
Es geht um einen Stromausfall. Und wie reagieren die Menschen darauf? Also verschanzen sie sich in ihren Wohnungen und sagen, ich habe jetzt noch Wasser und ich habe jetzt noch Überlebensmöglichkeiten, und öffnen sie sich diesem Konflikt oder nicht?
Also eine Dystopie, oder höre ich durch?
Eine Dystopie, ja.
Es wurde ja auch im Zuge des Russland-Ukraine-Krieges wurde ja auch immer wieder die Befürchtung vorgetragen, Energiekrise. Ich kann mich noch an den Winter vor 2 Jahren, glaube ich, war es, erinnern, als dieser große Blackout auch immer wieder so als Bedrohung im Raum stand. War das das, was Sie da inspiriert hat?
Auch, ja. Es war ein konkreter Vorfall in unserem Haus. Also Prostituierte haben im Keller sozusagen ihre Freier empfangen.
Oh, ja.
Und mit dem Treppenhauslicht haben sie eine Sauna beheizt. Und dann gab es einen Blackout im Haus. Und bei mir wird das ausgeweitet, dass die Sonne Eruptionen auf die Erde schickt. Und dadurch wird sozusagen der Blackout ausgelöst.
Mhm. Wissen Sie schon bezüglich Uraufführung?
Nein.
Wann und wo?
Nein,
noch nicht?
Nein.
Dann lassen Sie uns über das Stück sprechen, bei dem die Uraufführung am Resi für April 2027 geplant ist. Zum Sterben schön. Sie haben gesagt, mein Krebsstück in Anführungszeichen. Gerade um was geht's da? Genau.
Also so viel will ich da jetzt vorher noch gar nicht verraten. Der wunderbare Direktor Beck hat mir das angeboten. Und ich dachte zuerst, das deprimiert mich vielleicht zu sehr, wenn ich mich dauernd damit beschäftige, weil ich eben diese persönliche Erfahrung hatte. Mhm. Und im Gegenteil hat es mir gut getan, dass ich einen Auftrag hatte, dass mein Gehirn noch funktioniert hat. Das war nicht so ganz klar, ob ich das noch kann. Und das war wirklich ein Geschenk, ja. Das ist auch schon letztes Jahr fertig, aber es wird erst nächstes Jahr eben rauskommen.
Sie haben das mal verglichen mit der Arbeit eben einer Bildhauerin, mit der Arbeit an einer Skulptur, dass man wirklich eben so an den Formen herummeißelt. War das jetzt wieder beim Schreiben so?
Ja, also ich bevorzuge eben so eine Sprache, die nicht opulent ist, sondern die sich aufs Wesentliche konzentriert und verdichtet ist. Und in der bildenden Kunst bevorzuge ich eben auch diese Moderne, die sich auf das Wesentliche konzentriert. Und ich wäre gerne eine Bildhauerin. Mein Vorbild wäre dann Louise Bourgeois, die eine große Skulptur in Paris unter anderem stehen hat. Die heißt Maman. Und das ist eine große Spinne. Und das drückt so viel aus. Und da braucht man keine Worte dafür.
Steht auch vor dem Guggenheim-Museum in Bilbao. Da ist auch eine ganz auch große eine. Skulptur von ihr. Auch eine große Spinne. Die Spinne ist ja so eins ihrer Markenzeichen. Jetzt ist es bei Ihnen aber so, dass Sie Ihre Skulptur dann irgendwann auch aus der Hand geben müssen. Und dann kommen die Schauspielerinnen und die Schauspieler, die den Text eben sprechen und interpretieren. Dazu kommt dann die Regie. Wie gut sind Sie darin, dann so einen Text auch loszulassen und in die Fantasie von anderen zu geben?
Schlecht. Ich bin da ganz schlecht.
Schlechte Erfahrungen gemacht auch damit?
Ich stelle mir immer genau vor, wie es sein sollte. Weil ich habe ja auch ein bisschen Regie gemacht, ganz wenig, aber. Aha. Und kann dann schwer loslassen. Und am schwierigsten finde ich dann die Kritiker, die den Text nicht gelesen haben. Und dann nicht unterscheiden können, was ist Regie und was ist der Text. Das erbost mich manchmal. Aber eigentlich ist es wunderschön, wenn jemand anderes seine Fantasie dazu gibt und diese tollen Schauspieler das zum Leben bringen. Also was Besseres gibt's ja gar nicht. Aber ich hätte gerne einen Regisseur gehabt, mit dem ich zusammenarbeite. Also wo sich dann was entwickelt und so ein Vertrauensverhältnis entsteht. Ja, das hatte ich leider nicht.
Aber Sie hatten ein wirklich sehr weites Spektrum an Stücken. Das reicht von antiken Bearbeitungen wie Odysseus bis hin zu einem Monodrama, auch ein frühes Stück von Ihnen, Amiwiesen, dem Monolog einer einfachen Dienstmagd. Da können wir kurz reinhören.
Kinder sind eine Strafe Gottes. Waren es immer, immer in meiner Sippschaft, in ewiger Vergangenheit, wo die Frauen Jahr um Jahr wie ein Backofen rumlaufen, das Kind backen in ihrem Leib, das ihnen der Alt eingeschossen hat. Der macht das Feuer und sie müssen den schwarzen Qualm ausrauchen durch die Nasenlöcher, dass er ihnen in den Augen beißt.
Frau Specht, gibt's eine Theatererfahrung mit einem Ihrer Stücke über all die Jahre, wo Sie sagen, da hat wirklich alles geklappt, das war besonders beglückend?
Ach, das gibt es immer wieder. Mit Doris Schade war es immer wieder beglückend in den Kammerspielen. Mit Hanna Schegula war es beglückend. Die hat das im Grand Théâtre Luxembourg gemacht zum Beispiel. Jetzt gerade in Berlin, das ist ein altes Stück, das hieß Die Schneeköniginnen. Da haben sie jetzt einen neuen Titel gemacht, Na also geht doch. Und da hat die wunderbare Nicole Hess das gespielt. Also da bin ich wahnsinnig dankbar. Und im Ausland hatte ich auch sehr schöne Erfahrungen, muss ich sagen. Die Froschkönigin, ich glaube, das war das meistgespielte Stück im Ausland. Mhm. Das wurde in Mechelen gespielt. Da war ich rundum glücklich, muss ich sagen. Naja, es gab es immer wieder. Immer wieder. Und ich kann mich nicht beklagen, muss ich sagen.
Was ist für Sie das Schönste am Beruf? Und ich denke, es ist sicher auch eine Berufung, Theaterautorin zu sein.
Ja, also ich bin ja ein Einzelkind und ich wollte eigentlich Theater oder Filmregie machen und so wie Fassbinder immer mit den gleichen Leuten zusammenarbeiten. Mhm. Und meine Mutter spielt dann auch mit zum Beispiel, also Laien spielt mit. Und das war auch ein großes Glück, als ich diese Kurzfilme gemacht habe. Aber ich war danach immer krank und erschöpft. Es ist auch schwerer körperlicher Beruf, muss man sagen. Vor allem, wenn man Low-Budget-Filme macht. Mhm. Da muss man selber schleppen und selber machen und so. Und Auto fahren. Und
da war das Theater besser handelbar für
und,
Sie?
Ja, das war ein geschützter Raum. Und dann bin ich halt doch beim Schreiben gelandet, beim einsamsten.
ist es so einsam, wie man immer sagt und denkt?
Schon, also ich genieße das ja auch. Ich finde das ja auch schön. Man muss dann halt so eine Mischung haben. Ab und zu mal Leute treffen, dann wieder rausgehen. Aber wenn man so im Flow ist, das ist dann wirklich eigentlich ein Glück, ja.
Und dann haben Sie ja jetzt eben auch noch das prosaische Schreiben begonnen. Also wir haben es anfangs des Gesprächs angesprochen. Ihr Roman Mittelberge ist Mitte Mai erschienen. Was haben Sie da nochmal im Unterschied zum Drama beim Prosaschreiben neu entdeckt?
Kann ich gar nicht sagen. Ich habe da auch wieder versucht, eine sehr knappe und verdichtete Sprache zu finden und eben nicht wie bei Thomas Mann, da wurde man gesagt, er schreibt Wendeltreppensätze. Mhm. Das spricht man auf dem Land nicht, da hat man gar keine Zeit dazu bei den Bauern. Und deswegen habe ich, glaube ich, sehr ähnlich wie in den Stücken auch diese knappe Sprache verwendet. Das habe ich auch schon vor 10 Jahren begonnen. Das kommt jetzt erst raus. Das war ein langer Prozess. Also.
Ein schwieriger Prozess? War es schwieriger als Theaterstücke schreiben?
Ein bisschen, ja, vor allem, weil es sind über 200 Seiten und das glühende Männlein, das waren nur 33 Seiten zum Beispiel. Also es ist einfach ein Prozess.
Schon von der Quantität einfach auch eine andere Sache.
Dauert es länger, ja.
Würden Sie sagen, mit dem Stück, was wir dann im nächsten Jahr am Münchner Residenztheater sehen können, haben Sie selber auch als Autorin nochmal einen neuen Schritt in eine andere Richtung gemacht? Kann man es so sagen?
Schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, das neue Stück ist wieder ganz anders. Also kann man nicht so vergleichen. Ja.
Kerstin Specht, wir sind gespannt. Zum Sterben schön. Die Premiere der Uraufführung am Resi in München ist für den April 2027 angesetzt. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast im Kulturleben waren auf Bayern 2. Sie feiern heute noch Ihren 70. Geburtstag. Wird noch groß gefeiert? Was steht noch an?
Also ich habe Freunde eingeladen. Heute Abend hoffen wir, dass es eine amüsante, schöne Runde ist, weil diese Freunde haben mich sehr getragen durch meine Krankheitsphasen. Und denen schulde ich auch was, ja.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, herzlichen Glückwunsch nochmal und vielen, vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
Ich danke Ihnen.
Bayern 2. Grenzenlos hören.
Ich verstehe Ihren Unmut. Ein typischer Satz aus der Service-, der Dienstleistungsbranche, um einen unzufriedenen Kunden zu beschwichtigen. Der Film, über den wir jetzt sprechen, der spielt in der Dienstleistungsbranche. Oder genauer gesagt, er zeigt eine Frau, die für eine Reinigungsfirma arbeitet und die auch immer wieder den Satz sagt, ich verstehe Ihren Unmut. So heißt dann auch der Film von Regisseur Kilian Armando Friedrich. Es ist sein Abschlussfilm. Er ist Absolvent der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Und ich freue mich, dass er jetzt bei uns in der Sendung ist. Hallo, Herr Friedrich.
Hallo, die Freude ist ganz bei mir.
Es ist wirklich ein eindrucksvoller Film, den Sie gedreht haben, der die Arbeit von Putzkräften zeigt, die die meisten von uns im Alltag weder sehen noch mitbekommen. Wenn für den normalen Arbeitnehmer der Tag endet, wenn das Büro leer ist, wenn die Mall oder die Kita leer ist, dann beginnt der Tag dieser Reinigungskräfte, die bei Ihrem Film im Mittelpunkt stehen. Wie sind Sie denn drauf gekommen, darüber Ihren ersten Langspielfilm zu drehen?
Ich habe nach der Schule selbst eine Zeit lang als Minijobber in der Gebäudereinigung gearbeitet, also einen Sommer lang. Und wir haben Schwimmbäder, Schokoladenfabriken oder auch Büroräume gereinigt, also all diese verschiedenen Objekte, um die sich dann auch Heike im Film kümmern muss. Und dieser Job der Objektleitung, den habe ich da kennengelernt und der kann je nach Dienstleister sehr unterschiedlich aussehen. Ja, aber im Kern geht es um die Koordination, die Motivation, Sanktion und Dokumentation der Mitarbeitenden. Und ich hatte seit meiner Erfahrung dort ein Interesse an diesem Job entwickelt, weil er so ein Management im Management ist und diese mittleren Führungsebenen auch sehr viel darüber aussagen, wie wir heutzutage Arbeit strukturieren. Und habe dann meine ehemalige Objektleitung wieder angeschrieben und haben wir angefangen, ihre alltäglichen Erfahrungen aufzuschreiben. Und das ist eigentlich der Beginn gewesen dieses Films.
Das heißt, Sie haben gar nicht mehr so viel recherchieren müssen. Also Sie kannten es schon quasi aus der eigenen Minijob-Erfahrung. Im Mittelpunkt Ihres Films steht Heike. Das ist eine Laiendarstellerin, die Sabine Thalau heißt im wirklichen Leben. Und sie ist Objektmanagerin in so einer Reinigungsfirma, hat so eine Mittelposition zwischen Chef und den Putzkräften. Und Sabine Thalau, die Heike spielt, hat eben tatsächlich auch in diesem Job gearbeitet. War das dann auch Ihre Vorgesetzte quasi damals?
Nein, leider hat sich die damalige Vorgesetzte das Leben genommen und das hat auch den Prozess des Films sehr stark nochmal beeinflusst und verändert. Das war ein großer Schock für den weiteren Prozess und so ist auch die Frage nach den psychischen Folgen in so einem Arbeitsumfeld immer stärker in den Fokus geraten und ich wollte gerne zeigen, wie so eine harte Umgebung auch die Figur, also die Heike in ihrer Schnittstellenfunktion zerreibt und bin dann, weil Sie vorhin gemeint haben, es gab wahrscheinlich nicht mehr so viel Recherche. Es gab dann noch extrem viel Recherche, weil ich dann deutschlandweit mich nochmal informiert habe, auch in Firmen reingeschaut habe, versucht habe, Tagespraktika zu bekommen. Manchmal hat es geklappt und mir einfach so einen Überblick und ein Verständnis anzueignen, wie denn heute die Branche ungefähr funktioniert. Weil als ich damals gearbeitet habe, das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her da, und hat sich natürlich einiges verändert. Und Sabine Thalau habe ich dann über ein Reinigungsforum, so eine Art Selbsthilfe auf Facebook kennengelernt. Und das ist sie aufgefallen, weil sie sich dort ja immer wieder stark gemacht hat für mehr Kollegialität. Und irgendwann haben wir mal gezoomt und dann war sie da mit Zigarette und Kaffee in ihrer Küche und ich war so ein bisschen schockverliebt, weil ich dachte, oh, das ist doch dieser Vibe auch, den ich da immer finde. Und erstmal war sie dann nur eine Rechercheberaterin oder generell jemand, der mir Informationen gegeben hat über den Alltag. Und wir haben dann nach ein paar Telefonaten und Zoom-Calls gesagt, hey, Sabine, willst du nicht auch mal zum Casting kommen? Und 6 Monate später hatte sie dann die Hauptrolle.
Und es ist ja wirklich ein knallharter Vibe in diesem Film. Es ist sehr raues Umfeld, der Umgangston in dem Job ist wirklich auch sehr direkt. Wir können mal reinhören.
Der Dane, ja? Kommst du mal bitte? Hast du hier schon fertig?
Ja, genau.
Guckst du bitte da? Guckst du mal diesen Saustall? Was ist das?
Habe ich nie gesehen.
Habe ich dir gesagt, das muss Picobello hier immer sein.
Okay.
Wenn das morgen nicht in Ordnung ist, schmeiße ich dich raus. Lass mich doch von euch nicht verarschen.
Ihr Drama wirkt phasenweise fast dokumentarisch. War das auch von Beginn an so geplant?
Ja, eben auch durch die Zusammenarbeit mit den Laien war immer der Wunsch, eine große Glaubwürdigkeit herzustellen und auch ihre Erfahrungen mit einfließen zu lassen. Das Ergebnis ist dann vielleicht dokumentarisch. Für mich war die Art der Zusammenarbeit, auch dass Menschen sich kreativ entfalten können und ihre Geschichten aus dem Hintergrund holen können und Teil werden dieses Prozesses. Das war eigentlich unsere Intention, da einen Raum zu erschaffen, in dem Menschen sich auch als künstlerische Persönlichkeiten wahrnehmen können, durch die Expertise, die sie in ihrem Leben erfahren haben. Und das Ergebnis ist dann vielleicht dokumentarisch. Das ist dann auch der Ästhetik geschuldet, die sich dem Spiel sehr stark unterordnet. Also wir haben nicht geschnitten in den Einstellungen. Wir sind immer sehr konsequent, radikal bei Sabine und versuchen da einen permanenten Wechsel aus Raum und Zeit herzustellen, der auch die Orientierung und die klassischen filmischen Mittel von Auflösung nicht anwendet und dadurch ja wahrscheinlich eine dokumentarische Wirkung entfaltet.
Wer den Film sieht, der darf, glaube ich, auf jeden Fall zwei CDU-Narrative unter Kanzler Merz in Zweifel ziehen. Zum einen, dass die Deutschen faul seien. Also ich würde sagen, das widerlegt ihr Film. Und auch, dass Migranten eine Belastung für den Sozialstaat darstellen würden. Ich würde sagen, auch da zeigt ihr Film das Gegenteil. War das auch die Intention?
Während meiner Recherche in der Reinigungsbranche bin ich einem unheimlich diversen Sektor begegnet, mit Menschen aus ganz, ganz vielen Hintergründen, ja, und ganz, ganz vielen Geschichten, die auch natürlich sehr stark von Arbeitsmigration geprägt sind. Und der Personalmangel ist eigentlich einer der Hauptgründe für die gezeigten Konflikte im Film. Und wenn man da weiterdenkt, dann ist es auch so, dass, was wir versuchen subtil zu erzählen, dass die Arbeitsmigration in der BRD eigentlich uns als, sag ich mal, dem reicheren Teil der Gesellschaft den Wohlstand sichert, ja. Und viele dieser Menschen oft ohne Rechte und auch mit wenig Respekt, beziehungsweise sie ihre Rechte auch gar nicht kennen. Das ist ein sehr komplexes Thema, aber vor allem auch ohne Respekt mit ihrer alltäglichen Arbeit das System am Laufen halten. Und auch der harte Blick darauf ist natürlich auch durch die Vorgeschichte mit dem Fall einer Bekannten, die sich das Leben genommen hat, zu begründen.
Die Deutsche Handwerkszeitung hat den Film auch besprochen, habe ich gesehen. Sie hat ihn als packend bezeichnet, aber auch als fragwürdig in seiner Botschaft. Dort heißt es, Zitat, wohl niemand würde nach der Sichtung dieses Dramas auch nur mit dem Gedanken spielen, eine Karriere im Gebäudereinigerhandwerk zu starten. Tragen Sie teilweise auch ein bisschen zu dick auf in dem Film vielleicht? Das klingt da ja so ein bisschen durch.
Ja, also ich glaube, wir wollten zeigen, dass die Objektleitung in einem sehr hierarchisch geprägten Umfeld mit unheimlich vielen Unternehmen, die gegenseitig in einem Verdrängungsmarkt darum kämpfen, Objekte zu bekommen. Ja, also in den meisten Objekten, wo ich als Unternehmen, als Dienstleister dann anfange zu arbeiten, habe ich ein vorheriges Unternehmen verdrängt. Und dass dieser Pufferjob der Objektleitung dieses System eigentlich an allen Ecken und Enden aushalten muss. Und dadurch ist das Ergebnis schon ein sehr extremes und auch der Fall dieser Auseinandersetzung mit den Nachunternehmern und dass man da auch zu sehr halblegalen bis illegalen Mitteln greifen muss, manchmal um die Preise zu halten. Das sind extreme Beispiele, aber sie sind aus meiner Recherche und aus den Erzählungen der Menschen entstanden.
Die Reinigungskräfte sind ja auch Teil der systemrelevanten Berufe, über die wir in der Pandemie mal kurzzeitig mehr öffentlich gesprochen haben, die dann aber doch wieder, so mein Gefühl, sehr schnell aus dem Diskurs verschwunden sind. Wie ist Ihre Betrachtung dieses Niedriglohnsektors? Müssten das nicht eigentlich die Berufe sein, die wirklich wesentlich besser bezahlt werden müssten?
Es gibt eigentlich einen Tariflohn. Der liegt bei 15 Euro, also immer so knapp über 1 Euro, 1,10 Euro über dem Mindestlohn. Trotzdem gibt es immer wieder Statistiken, die die Reinigung als die schlecht bezahlteste Branche aufführen, Was auch daran liegt, dass wirklich tausende Überstunden gemacht werden, die nicht bezahlt werden, dass Stundenkürzungen passieren. Mhm. Und dieser Kampf auch der Gewerkschaften, einen faireren Lohn durchzubringen, auch durch eine Ignoranz der Kunden und Kundinnen, die dann sagen, ja, Hauptsache es ist günstig, ich schreibe alle 2 Jahre neu aus, immer wieder durch die Objektleitung aufgefangen wird, die dann eben neue Kürzungsverträge herstellen lässt. Und das ist ein Ergebnis von Unsichtbarkeit und von einem Milieu oder einer Arbeitsstrukturierung, die primär darauf achtet, kostengünstig zu sein und die Arbeit auch billig anzubieten und danach bewertet wird. Das heißt, es müsste auf jeden Fall mehr Geld bei den Reinigungskräften ankommen. Es ist aber schwierig, weil auch durch den hohen Teil der Arbeitsmigration viele Menschen bereit sind, also noch schneller und das auch immer wieder so anzunehmen, weil wir ja sozusagen auch in der Europäischen Union, die ja auch ein Wirtschaftsverbund ist, viel stärker als jetzt ein Sozialverbund, ganz unterschiedliche Voraussetzungen je nach Land haben und dass sich das zunutze gemacht wird von hier den Kunden und Kundinnen. Das ist eigentlich auch eins der realen Probleme.
Das sagt Regisseur Kilian Armando Friedrich. Sein Film »Ich verstehe Ihren Unmut« ist jetzt im Kino zu sehen. Ein wichtiger, ein augenöffnender, ein sehenswerter Film. Herr Friedrich, danke für das Gespräch.
Ich danke auch.